Und da kann man wirklich sehen, bei bestimmten Mantren, wie die Herzfrequenzen von mehreren Sängern zusammenschwingen. Das haben wir wirklich gemessen und auch in Echtzeit dargestellt. Nach wenigen Sekunden bei einem Mantra schwingen die Herzen quasi zusammen und verschiedene Körperrhythmen. Da kann man auch verstehen, dass dieses Gefühl von Verbundenheit nicht nur ein psychisches Erlebnis, sondern praktisch, das geht weit in unsere, also man könnte sagen, der ganze Körper singt mit und schwingt mit. Also es entsteht ein Resonanzfeld, wo eine ganz starke Synchronisierung stattfindet, bis hin zu neuronalen Netzwerken.
Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast von und mit Dominik Braun. Dein Podcast rund um Entspannung und Achtsamkeit mit einem Schwerpunkt auf Akustik und Sound. Interessante Wissensbeiträge, spannende Interviews und entspannende Klänge. Ich begrüße dich ganz herzlich zur 49. Episode meines Podcasts Wege in deine Mitte. Und kurz vor meinem 50. Jubiläum habe ich in der heutigen Episode ein absolutes Highlight. Ich habe nämlich die Gelegenheit bekommen, direkt nach einem Sing-Event oder einen Tag später die Bossingers zu interviewen, also Wolfgang und Katharina Bossinger, die beiden Namen, die man sehr, sehr eng verknüpft mit dem Begriff des heilsamen Singens. Und mit ihnen konnte ich zum Beispiel darüber sprechen, welchen persönlichen Bezug sie zum Singen und zur Musik haben, welche persönlichen Geschichten sie mit uns teilen möchten und ja auch allgemein einfach, welche Wirkung das Singen auf uns Menschen hat. Es ist ein sehr, sehr umfangreiches Gespräch geworden mit sehr, sehr viel Tiefgang. Da kann ich dir jetzt schon sehr viel Freude mit wünschen. Für die, die Wolfgang und Katharina Bossinger noch nicht kennen, ein paar kleine Fakten, um die beiden ein bisschen vorzustellen. Also Wolfgang Bossinger ist Musiktherapeut, Liedermacher und Gesangsforscher und auch Autor, also hat auch schon Bücher zum Thema des heilsamen Singens herausgebracht. Katharina Bossinger ist Sängerin, Gesangslehrerin und Musikpädagogin und beide zusammen haben zum Beispiel die Singenden Krankenhäuser gegründet. Das ist ein Verein, bei dem es eben darum geht, in Krankenhäusern kranke Menschen durch das Singen zu unterstützen, damit es ihnen trotz Krankheit ein bisschen besser geht. Und auch im psychotherapeutischen Bereich sind die beiden sehr, sehr aktiv, leiten diverse Singgruppen und bilden tatsächlich auch andere Singleiter aus. Und an all die, die meinen Podcast noch nicht kennen, ich beschäftige mich in meinem Podcast sehr viel mit dem Thema Entspannung. Und das tue ich mit einem Schwerpunkt auf dem Bereich Akustik. Das heißt, es dreht sich zum Beispiel um Musik, um Naturgeräusche, aber auch um solche Phänomene wie ASMR oder gesprochene Affirmationen und Meditationen und noch vieles weitere mehr. So habe ich zum Beispiel auch schon Interviews geführt mit einem Klangtherapeuten, mit einer Flötistin oder auch mit einem Gongbauer, also super spannende Experten. Jetzt muss ich eine Sache noch vorwegnehmen, bevor ich das aufgezeichnete Gespräch abspiele, nämlich die Tatsache, wo dieses Gespräch stattgefunden hat. Es war so, dass das Ganze ja relativ spontan entstanden ist. Ich hatte in derselben Woche vor dem Sing-Event, also das waren glaube ich 3 oder 4 Tage vorher, überhaupt angefragt für dieses Interview. Und wir haben dann einen Ort gefunden, das war das Hotel der Übernachtung. Da haben wir im Speisesaal dieses Interview dann durchgeführt, morgens um circa 10:30. Und zu dieser Uhrzeit waren die Hotelbediensteten gerade damit beschäftigt, in der Küche ein bisschen aufzuräumen, den Speisesaal zu richten. Das heißt, man hört das zum Teil im Hintergrund, das bitte ich zu entschuldigen. Aber dennoch, finde ich, ist ein sehr, sehr schönes Gespräch herausgekommen. Ich habe heute hier die Ehre, im Nachgang sozusagen der 5. Odenwälder Nacht der spirituellen Lieder
mit den Pionieren, manche würden sogar vielleicht sagen, den Erfindern des sogenannten heilsamen Singens, hier zusammenzusitzen und ein Interview für meinen Podcast zu führen. Ich heiße euch herzlich willkommen, Wolfgang und Katharina Bossinger oder kurz die Bossingers, wie ihr ja häufig auch genannt werdet. Spürt ihr aktuell irgendwelche Nachwirkungen noch von dem gestrigen Abend, was die Musik mit euch gemacht hat?
Ja, Nachwirkungen insofern, als dass es ein wirklich sehr wundervoller Abend war und viele Menschen einfach gleich mitgemacht haben und man den Unterschied sofort gemerkt hat zwischen vorher und nachher. Schon nach einem Lied war eine unglaubliche Atmosphäre da. Die Menschen sind sich näher gekommen, sich selbst und den anderen. Und natürlich so auch ein Glücksgefühl heute mit dem Erkennen auch immer wieder, dass das, was wir zusammen tun, wirklich wichtig und gut ist und die Menschen dort abholt, wo sie es brauchen, jeder auf seine Art dabei zu sein und angenommen zu werden. Und das macht mich persönlich sehr glücklich, auch wenn ich jetzt heute früh doch auch erschöpft bin, ob der kurzen Nacht. Und natürlich ist man wirklich müde danach und gleichzeitig ist man aber auch so aufgekratzt. Ne? Mhm. Einfach glücklich über das, was das heilsame Singen bewirken kann.
Ja, was oder möchtest du noch was ergänzen?
Ja, also bei mir ist auch einfach ein schönes Gefühl erstmal, dass das ein wunderschöner Abend war. Eigentlich von allem, kann man sagen. Angefangen bei der Kirche, eine ganz tolle Beleuchtung, die der Syriakus da gemacht hat. Und dann waren tolle Musiker mit dabei. Also insgesamt waren wir 3 Musiktherapeuten, wenn ich richtig gezählt habe. Und ein ganz toller Bassist, der Martin noch. Und das Schöne fand ich da, dass die Musiker sich völlig in den Dienst der Sache gestellt haben. Also nicht so Selbstdarstellung, sondern wirklich quasi einen Raum geschaffen haben für die Sänger, dass die sich getragen fühlen können. Und toll war es natürlich, dass die Menschen dann sehr schnell aufgetaut sind, dass sehr viel Gemeinschaft entstanden ist und auch Begegnung. Wir lieben es ja, dass man sich singend auch begegnet und sich anschaut dabei und dass das möglich war, sozusagen, dass viele dann sich getraut haben, auch auf diese Ebene einzulassen. Ja, das war sehr schön und zwischendurch auch sehr intensiv. Also fand ich auch beeindruckend, wie jedes Lied eine andere Energie entfaltet und wie dann aber so Resonanzphänomene entstehen, wo man dann merkt, wow, jetzt schwingen wir alle ganz stark zusammen. Ja, und jetzt aktuell bin ich aber auch ein bisschen müde, weil wir hinterher noch länger uns unterhalten haben, was aber auch schön ist natürlich. Ja, und jede Nacht ist ja auch völlig anders, angefangen bei den Mitwirkenden und eben auch bei den Menschen, die kommen. Also man weiß nie so ganz genau, was erwartet einem. Insofern bleibt es immer spannender.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja selbst auch singerfahren, bin in einer Singgruppe und habe auch im Darmstädter Raum schon die eine oder andere spirituelle Liedernacht miterlebt. Aber ich muss tatsächlich sagen, gestern war vom energetischen Level war schon wow. Und daher die Frage, habt ihr Tricks auch, wie ihr die Menschen dazu bringt, dass sie auftauen, sich so begegnen? Weil wir waren ja auch wirklich fremde Menschen, die sich auf einmal so selbstverständlich nah miteinander waren, die getanzt haben, interagiert haben. Wie bringt ihr die Menschen dazu, dass sie so auftauen?
Ja, ich würd nicht den Begriff Trick verwenden dabei, weil ich glaube, das Wichtige ist vor allem Authentizität auch. Und jetzt, was mich betrifft, ich komme ja tatsächlich mehr von der Musiktherapie. Also mir geht es eigentlich immer darum, mit Menschen zusammen Musik zu machen und nicht sozusagen, also ich halte mich jetzt auch nicht für einen Mega-Sänger in dem Sinn. Ich bin immer glücklich, wenn die Menschen mitsingen und ich glaube, die spüren das auch, dass ich mich selber wohler fühle, wenn wirklich alle beteiligt sind. Und das, ich würde mal sagen, viele Menschen sind ja leider auch singtraumatisiert in Deutschland. Also vielleicht 50-60%, die eher negative Erfahrungen gemacht haben, beschämende Erfahrungen. Und viele denken, gehen nicht in Chöre, weil sie keine Noten lesen können oder denken, dass sie nicht genug gut singen können. Und solche Menschen sind ja sehr, sehr dankbar, wenn die einfach spüren, dass sie willkommen sind mit ihrer Stimme. Der einzige Trick vielleicht wäre das, dieser Leitsatz, es gibt keine Fehler, nur Variationen beim Singen. Also, dass wir wirklich immer wieder sagen, dass jeder willkommen ist. Und das hilft, glaube ich, vielen Menschen dann, sich eben mehr zu trauen, wenn die einfach spüren, dass sie quasi auch als Laiensänger ganz, ganz willkommen sind. Und was aber auch natürlich eine sehr starke Wirkung entfalten kann, sind so Begegnungselemente. Das, wir hatten ja gestern das Lied, welch ein Glück, dass du hier bist, bei mir bist. Wenn man dann sozusagen sich begegnet, da bricht oft ganz viel Eis. Oder, also wir nehmen ja auch so ein theoretisches Konzept von Singphasen, wo dann eben Begegnungslieder kommen, dann in der dritten Phase bei uns, vorher so Lockerung und Gemeinschaftslieder. Und das ist meistens etwas, was noch eine ganz starke Herzöffnung auch macht. Dass dann eben das entsteht, dass man nicht mehr so sich als so sehr getrennt erlebt, sondern dass dieses Verbindende enorm gestärkt wird. Also ich sage, da bin ja auch Hypnotherapeut und mich viel mit veränderten Bewusstseinszuständen beschäftigt. Und ich glaube tatsächlich, dass was man dann erleben kann, die auf so eine ganz starke Verbundenheit auf einer höheren Ebene, also dass praktisch das Ich durchlässiger wird, das hängt auch mit den ganzen Botenstoffen im Gehirn zusammen, Oxytocin zum Beispiel, das Bindungshormon, dass dann Menschen dieses, wie soll man sagen, auf einer tieferen Ebene sind wir sowieso alle verbunden, oder wenn wir es jetzt spirituell betrachten, nur die, und das hat was enorm Befreiendes, weil das ja eine der großen Krankheiten unserer Zeit auch ist, die zunehmende Vereinsamung von Menschen. Man könnte auch sagen, dass wir oft hauptsächlich in diesem ganzen Gedanken und Ding sind und zu wenig im Fühlen und Erleben, und da ist einfach Singen ein enorm starkes Mittel. Aber eigentlich weniger Tricks, sondern vielleicht Natürlichkeit und auch, wie soll man sagen, auch vielleicht noch, was mich betrifft, ich fühle mich jetzt da auch nicht irgendwie als was Besonderes oder so, sondern ich sehe es auch für mich immer wieder als Geschenk, Gemeinschaft zu teilen beim Singen. Also nicht so zu denken, oh, wie toll bin ich, dass ich sowas anleite, sondern ich bin eigentlich meistens glücklich, wenn viele Menschen mitsingen, dann geht es mir auch besser.
Ja, so geht es mir im Prinzip auch. Ich bin ja von meiner Geschichte her, komme ich aus der Klassik, und da steht man auf der Bühne und im besten Fall hat man Freude daran, was man tut, denn es geht ja auch darum, damit Geld zu verdienen. Und so jetzt der Wechsel ins heilsame Singen oder Miteinander singen war für mich was ganz Wichtiges, weil es dahin geht, dass wir miteinander was tun, also dass die Bühne die Lebensbühne ist, wenn man so will, wo alle zusammen etwas gestalten und wo es auf jede Stimme und auf jeden Menschen drauf ankommt. Und ich persönlich empfinde das als sehr wichtig, dass man zum Beispiel auch aufsteht beim Singen. Das macht man nicht am Anfang, das kommen alle und müssen erst mal ankommen, aber dass man was im Stehen macht, dass man klatscht, also den Körper mit einbezieht, dass die Menschen wirklich lebendiger werden und diesen Klangkörper auch mal weg vom Sitzen bringen. Und das macht auch was, wenn ich Gesten dazu nehme, ne? mich öffne, die Arme nach oben. Dieses Element der Begegnung ist was ganz Kostbares und für viele vollkommen ungewohnt, weil das traditionelle Singen in Chören, da begegnet man sich nicht singend. Also man begegnet sich schon. Und für viele ist das Wichtigste, hinterher zusammenzusitzen und zu reden. Und das ist toll, weil man hat nicht wirklich so einen Austausch von Herz zu Herz oder dass man Menschen in die Augen guckt eine Weile. Und solche Lieder wie zum Beispiel "Welch ein Glück, dass du hier bist", das ist nicht das, was wir jeden Augenblick erleben im Alltag sozusagen. Und wenn dann noch jemand das sagt, obwohl ich ja singe, dann ist es ein ganz anderes Erleben, dass ich willkommen bin und willkommen mit meiner Person, weil die Stimme ein Ausdruck ist meines Seins und meines Klangs. Das ist etwas, wo es zum ersten Mal natürlich sein darf, ohne bewertet zu werden. Und das ist das, was mir sehr viel Freude macht, zu sehen, wie die Menschen aufblühen. Es ist wie so eine kleine Blüte. Und dann kommt nach und nach die Öffnung, aber das machen nicht wir, sondern die Menschen. Uns ist ganz wichtig, dass wir das mit dem einladenden Charakter machen oder auch sagen, es ist eine Einladung. in der Freiwilligkeit und die Menschen anzuschauen auch. Also wir haben jetzt so ein bisschen auf dem Podest oben gestanden oder wir mögen es eigentlich am allerliebsten, ich kann das nicht, wenn ich Klavier spiele, aber der Wolfgang schon mit der Gitarre, aufzustehen und zu den Menschen zu gehen, in die sich begegnende Menge oder ein Lied, ein afrikanisches, wo man wirklich das einsetzt, dass der Körper locker ist, dass man schwingt und durch den Raum zu gehen und in die Lebensfreude zu kommen. Das ist, wenn es einen Trick gibt, dann ist es vielleicht der, dass ich das immer erlebe, wenn ich so sein kann, wie ich bin. Und ich habe ja dieses Gefühl, wirklich Freude am Leben zu haben und immer wieder unproblematisch in die Freude eintauchen zu können durch Singen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen über die Spiegelnerven. Also wenn ich da vorne stehe und ich habe und ich denke, oh, wird's ein schöner Abend, dann ist alles so. Und wenn ich ein Vertrauen habe in die Menschen und an die Menschen glaube und die Sehnsüchtige, diesen Wunsch des Herzens nach Klang und Gemeinschaft, Verbundenheitserleben, wenn ich das wahrnehmen kann, und das ist mir was ganz Wichtiges und das sehe ich in jedem Menschen, diese Ursprünglichkeit und diese Naturbegabung, wenn man so will, dass wir alle Sängerinnen und Sänger sind, auch wenn die Berufsbezeichnung nicht so heißt, sondern es ist eher ein Ruf oder eine Berufung der Seele zu singen. Und wenn die Menschen spüren, sie haben ihren Raum und sie sind willkommen, dann passiert was, dann entsteht wirklich das ist wie ein sich verbinden, zurückverbinden an die Quelle und wo wir alle gleich sind, ja, und uns annehmen.
Ja, ja. Jetzt hast du oder ihr habt beide schon relativ viel, glaube ich, skizziert, was der Unterschied vom heilsamen Singen zum in Anführungszeichen normalen Singen ist. Möchtet ihr noch irgendwas ergänzen, was euch einfällt, oder habt ihr das Gefühl, so wie ihr es gerade beschrieben habt, ist es schon perfekt umschrieben?
Oh, da kann man schon noch einiges ergänzen. Also ich würde mal sagen, gut, beim normales Singen gibt es ja auch verschiedene Formen des Singens, aber wenn man jetzt zum Beispiel Chorsingen nimmt, geht es ja dann fast immer darum, dass man probt für Aufführungen, also sozusagen für einen Zeitpunkt, wo man dann auftritt und man singt eigentlich auch immer zum Publikum, also auch schon von der Aufstellung. Man singt sozusagen nicht für sich, dass man im Kreis steht und dass es um das Gegenseitige geht, sondern eigentlich hin, also man könnte auch sagen, ergebnisorientiert oder zielorientiert. Und das heilsame Singen, das ist ja sozusagen viel stärker der Prozess im Mittelpunkt, dass wir eintauchen und im Idealfall in einem Flow-Zustand und dieses Füreinander-Singen, für das einer der wichtigsten Aspekte auch, also nicht, dass ich etwas künstlerisch hochwertig produziere, sondern eher einzutauchen in den Moment, in die Achtsamkeit, also eigentlich wie eine Art Meditation, könnte man fast sagen. Auch die Stille kann dann wichtig sein im Anschluss an das Singen, aber eben also nicht zielorientiert, nicht ergebnisorientiert, sondern der Prozess steht im Mittelpunkt, die Verbundenheit, das Eintauchen in einen Flow-Zustand, wo im Idealfall dann auch eine weitgehende Gedankenstille auftritt und eben auch überhaupt die heilsamen Wirkungen des Singens zu nutzen für uns selbst als Gruppe. Und das war ja so, ich habe ja früher außerhalb von Kliniken gesungen, obwohl ich ja in einer Klinik jahrzehntelang arbeite, eine psychiatrische Klinik, psychotherapeutische, und habe erst vor 20 Jahren begonnen, dann diese Art des Singens in die Klinik reinzubringen. Ich habe eigentlich ursprünglich gedacht, mit diesem heilsamen Singen sind Patienten überfordert. Das war aber ein Riesenirrtum. Also es war genau umgekehrt, dass das dermaßen ankam, dass dann unsere Singgruppe in der Klinik riesig wurde. Zeitweise waren wir 70, 80 Menschen jede Woche. Der Raum war brechend voll. Und wir haben dann erlebt, wir haben auch verschiedene, also Begleitforschung gemacht, wissenschaftlich, eine ganz hochwertige Studie, international auch, an 11 Kliniken und haben dann gesehen, und auch aus der Praxis und praktischen Erfahrung, dass auch Menschen mit schweren Depressionen zum Teil das hinbekommen, dass die zeitweise völlig aus ihrer Depression rauskommen können. also was die dann sagen, ich habe mich völlig befreit gefühlt, meine ganzen Grübelgedanken waren weg, das hätte ich nie erwartet, dass sowas möglich sein kann. Oder bei chronischen Schmerzpatienten, dass Menschen dann sagen, wenn ich singe, habe ich keine Schmerzen mehr. Das hätte ich nie gedacht, obwohl ich schon weiß, neurobiologisch, Singen schüttet Endorphine aus, die schmerzdämpfend sind. Aber ich hätte nicht gedacht, jemand, der seit 15 Jahren chronische Schmerzen hat und starke Opiate nimmt, dass der in der Lage ist, selbstwirksam überhaupt in einen Zustand zu kommen, wo er praktisch durch sein eigenes Singen mit anderen Schmerzfreiheit erleben kann. Und das ist etwas, was meines Erachtens sowieso bei Weitem unterschätzt wird in der Schulmedizin. Also ich halte durchaus viel von Schulmedizin und Wissenschaft, aber die Bedeutung der Selbstwirksamkeit wird bei Weitem unterschätzt, wie wichtig das für Menschen ist, dass ich mit meinen eigenen Kräften Wege finde, wie ich meinen Zustand verändern kann. Weil viele Schmerzpatienten sind zum Beispiel auch gefährdet, manchmal suizidgefährdet oder gefährdet für Depressionen, weil wenn man ständig diesem Schmerz ausgesetzt ist. Und wenn ich dann einen Weg finde, dass ich selber schaffe, ich kann etwas für mich tun, es gibt enorm viel Zuversicht und Hoffnung. Und diese Seiten sollten viel, viel mehr für dich in der Medizin auch gestärkt werden, dass Patienten ermutigt werden oder Ärzte Patienten ermutigen. Was gibt es für Wege, die sie selber einsetzen können? Und ja, also uns hat das völlig überrascht, muss ich sagen. Also ich würde behaupten, dass Singen ist der Hammer. Gesundheitsmedizin und Therapeutisch hat bei weitem meine Einschätzung übertroffen, obwohl ich da schon das Buch Die heilende Kraft des Singens geschrieben habe und weltweit recherchiert habe, aber erst danach habe ich das wirkliche Potenzial, ob das denn deckt, bei schwerstkranken Menschen. Ja. Das ist schon faszinierend. Also ich glaube auch, dass da noch vieles noch zum einen erforscht werden kann, aber dass viele Bereiche überhaupt erst noch entdeckt werden. Also es gibt dann Spezialbereiche bei Menschen mit Demenz zum Beispiel, dass Singen oft die letzten Erinnerungsinseln in Menschen noch reaktivieren kann, wo nichts mehr hinkommt. Bei Sterbenden, dass Singen noch Menschen noch erreichen kann in so Dämmerzuständen, wo nichts mehr hinkommt. Bei Parkinson, das Rhythmus ermöglicht, dass Menschen wieder sich bewegen können. Also faszinierend eigentlich. Kann man immer wieder schwärmen.
Ja. Also genau, deine Lebensgeschichte ist ja, glaube ich, auch die, dass du dich anfangs mehr mit der Theorie beschäftigt hast und erst dann in die Praxis reingezogen worden bist durch die Faszination dafür, oder?
Ja, sagen wir mal, ich habe schon mit der Praxis des Singens immer zu tun gehabt, aber ich bin, das kann man vielleicht so sagen, auf Reisen habe ich, da war ich zum Beispiel am Roten Meer, auf den Sinai, da habe ich eine Zeit lang am Strand gelebt, da waren Menschen von der ganzen, also nur ein paar Wochen, aber da waren Menschen von der ganzen Welt. Und jeden Abend saßen wir zusammen am Lagerfeuer und haben Lieder gesungen. Und da fand ich faszinierend, wie dann Araber, Israelis, Neuseeländer, Amerikaner, wie da eine Verbundenheit entstanden ist über alle Religionen hinweg, über das trennende Sprache, alle möglichen Grenzen, also wie da einfach Gemeinschaft entstanden ist. Und das wollte ich dann verstehen und dann auch in traditionellen Kulturen bei Sufis zum Beispiel in Nordafrika. Da haben mich diese Trance-Effekte des Singens interessiert, wo ja dann Menschen in Trance-Zustände verfallen oder auch in Brasilien in Verbindung mit Religionen, Candomblé zum Beispiel. Also diese Power des Singens, dass es möglich ist, dass in Brasilien zum Beispiel gehen die Mitglieder des Candomblé davon aus, dass sich Gottheiten verkörpern. Also die Medien fallen in Trance, die rufen sozusagen die Orishas, die Götter, und dann verkörpern die sich in den Menschen, in den Medien, und also diese Kraft hat mich fasziniert. Und dann habe ich eben Mantra singen kennengelernt. Ich hatte eine Yoga-Lehrerin, die auch Mantra singen gemacht hat. Und dann war ich auf vielen so Sing-Camps und auch Tänze des universellen Friedens, Native American Chants. Und dann hatte ich immer mehr diese Kraft erlebt. Und das wollte ich dann als Musiktherapeut quasi wissenschaftlich verstehen, zumal in Deutschland in der Musiktherapie Singen fast keine Rolle gespielt hat. Da gab es ein paar Pioniere, die sich damit beschäftigt haben, aber insgesamt im Mainstream hat es fast keine Rolle gespielt. Und ich wollte dann einfach verstehen, wie kann man das eigentlich erklären, diese Wirkungen. Und das war dann eine spannende wissenschaftliche Entdeckungsreise sozusagen. Und man kann, wenn man dann sucht, findet man immer mehr, zum Beispiel habe ich mich länger auch mit Körperrhythmen, Chronobiologie und Chronomedizin beschäftigt. Und da kann man wirklich sehen, bei bestimmten Mantren, wie die Herzfrequenzen von mehreren Sängern zusammenschwingen. Das haben wir wirklich gemessen und auch in Echtzeit dargestellt. Nach wenigen Sekunden bei einem Mantra schwingen die Herzen quasi zusammen und verschiedene Körperrhythmen. Da kann man auch verstehen, dass dieses Gefühl von Verbundenheit nicht nur ein psychisches Erlebnis, sondern praktisch, das geht weit in unsere, also man könnte sagen, der ganze Körper singt mit und schwingt mit. Also es entsteht ein Resonanzfeld, wo eine ganz starke Synchronisierung stattfindet, bis hin zu neuronalen Netzwerken, Gehirnwellen, Blutdruckrhythmus. Also eigentlich, wie Professor Moser in Chronomedizin sagt, der Mensch ist eine Art Musikinstrument. Also man kann richtig sehen, wie verschiedene Körperrhythmen anfangen, beim Singen mitzuschwingen. Überhaupt bei Musik, aber beim Singen besonders stark, weil die Art der Atmung in hohem Maße Körperrhythmen beeinflusst. Und wenn ich die Atmung verlangsame, das passiert ja bei Vokaltönen oder beim Mantra-Singen, das heißt, das Mantra wirkt als Taktgeber für die Atmung, dann entstehen diese ganz starken Resonanzeffekte, wo praktisch Phänomene auftreten, die schon ähnlich, in ähnlicher Form nur im Tiefschlaf passieren, wenn der Körper sich erholt. Da schwingen dann verschiedene Körperrhythmen zusammen, damit wir uns erholen können. Und so was Ähnliches passiert beim Singen von Mantras oder Vokaltönen. Auch in der Polyvagaltheorie, die jetzt sehr eine wichtige Rolle spielt in der Psychotherapie, da geht es genau um diese Phänomene mit der Verlangsamung des Atems und diesen Synchronisationsphänomenen. Die gab es zu der Zeit, wie ich das Buch geschrieben habe, gab es die noch nicht, die Polyvagaltheorie. Aber ich finde es schön, dass da merkt man jetzt, okay, jetzt kann man das wirklich auch zeigen, nachweisen. Ja.
Und Katharina, bei dir ist es ja so, dass du hast ja schon erwähnt, du bist als klassische Musikerin gestartet. Wie bist du auf diesen Gesundheits- oder heilsame Wirkungszug aufgesprungen? Und welche Rolle hat Wolfgang dabei gespielt?
Also ursprünglich war meine Überlegung in der Schulzeit, vielleicht Musiktherapie zu studieren oder Logopädie oder eigentlich ursprünglich Schauspielerin. Ich habe dann aber Schulmusik und Sport studiert, also eher so die, was meine große Schwester gemacht hat, die sichere Variante. Und nachdem ich sehr viel Freude immer hatte, auch in der Klassik, weil ich einfach das gesungen habe, was ich wollte, Projekte mitgemacht habe, die mir Spaß gemacht haben, im Profichor, im Kammerchor Stuttgart gesungen, viele Reisen, das war eine unglaublich schöne Zeit. Ich habe aber nicht davon leben müssen und das heißt für einen Profimusiker unter Umständen eben auch sehr viel als Sänger singen, was einem vielleicht stimmlich nicht so liegt, was stimmphysiologisch auch gar nicht gut ist und mir auch nicht so Freude macht. Und dann ist es sozusagen auch gesundheitsschädigend. Und ich habe dann Kinder bekommen, was ja eins der schönste Geschenke in meinem Leben ist, zwei Kinder zu haben. Und während der Schwangerschaft war ich als Stimmbildnerin beim Knabenchor in Calw angestellt. Und das war wunderbar, einfach so dieses Erleben. Wow, mein Kind, das hat während der Schwangerschaft, meine Tochter hat so viel Musik mitbekommen. Und ich habe Zauberflöte gesungen und sie hat sich dann in den Klang der Klarinette verliebt. Das ist das Instrument Mozarts. Und bei meinem Sohn war ich hochschwanger, am Liederabend vorbereitet mit Brahms. Und er mochte gerne Guten Abend, Gute Nacht als Schlaflied. Und so habe ich schon gemerkt, dass später eigentlich erst, dass das, was ein Lebewesen an Klang erfährt, sehr viel an Geborgenheit bringen kann, wenn die Mutter singt. Also das, was die Mutter erlebt emotional und auch den Klang von dem, wie sie spricht, was sie, welche Musik sie hört, hat direkt Einfluss auf das entstehende Leben oder das wachsende Leben. Und da bin ich sehr froh, dass ich da eben sehr viel Freude hatte beim Singen, weil das rübergekommen ist. Und ich habe dann die war viel bei den Kindern zu Hause und habe dann irgendwann ja bedingt durch Trennung einfach auch überlegt, was mache ich mit meinem Leben, was kann ich. Und ich war ja fertige Lehrerin, aber in der Schule zu unterrichten, das war nicht so meins. Also ich habe schon sehr schnell gemerkt, dass meins eigentlich ist, wirklich zu singen und am liebsten noch zu bewegen, zu tanzen mit Menschen, die freiwillig das machen möchten, die nicht bewertet werden, eine Note bekommen wie die Kinder in der Schule. Und habe dann gedacht, oh ja, jetzt mache ich mal was für mich. Und das ist irgendwie schon ganz witzig, ne? Mit 44, jetzt mache ich was für mich, im Sinne von, ich mache was ich schon ewig mal machen wollte. Oh, da gibt's den Bossinger in Stuttgart, da gehe ich mal zum Workshop. Und warum hat mich das interessiert? Weil das das einzige Angebot war, wo man singen und tanzen konnte. Und da ging es nicht drum, oh, wir proben ein paar Wochen und haben einen Auftritt, sondern wirklich nur hingehen und eine gute Zeit haben. Und ich dachte, das mache ich. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und er hat mich dann später zu einer CD-Aufnahme eingeladen fürs Chanten. Und ja, so wie Wolfgang manchmal scherzweise sagt zu den Wirkungen oder den Nebenwirkungen der Musik, das kann schon auch sein, dass man ne, bedingt durch das Oxytocin, Bindungs- und Kuschelhormon, die Herzen öffnen sich, dass man sich verliebt. Und scherzweise sagt er dann immer, man muss gucken, ob das in die Lebensplanung passt. Und das war nicht der Plan bei mir, aber irgendwie hat es uns zueinander geführt. Ja, und wir haben beide gemerkt, wir haben da jemanden getroffen, für den das unglaublich wichtig ist, zu singen und mit den Menschen zu singen und dieses Wohlgefühl und auch, ja, wie singen als Medizin sozusagen. Das ist ein Lied von Wolfgang, singen ist Medizin, come and sing, come and swing. Das wirklich mit den Menschen zu teilen und einen Raum zu öffnen, wo das möglich ist, wo ich gar nicht im Vordergrund stehe, sondern ich bin da, ich singe, ich tue das, was mir Freude macht, mit bestimmten Tricks, so wie du es genannt hast, oder auch methodisch so ein Konzept einfach zu haben, wo man weiß, das funktioniert ganz gut, aber das ist nicht übergestülpt, sondern das richtet sich nach den Menschen, die da sind und die Menschen da abzuholen, wo sie sind und ihnen so ein bisschen einzutauchen mit den Menschen in diesen Flow und gleichzeitig noch den Überblick zu behalten. Da braucht es schon auch Erfahrung, also so eine gute Steuerung in Anführungsstrichen. Ne? Aber das war für mich wie jetzt komme ich endlich da an, was immer meine Sehnsucht war. Also wirklich die Herzen zu berühren. Und das habe ich auch im Solosingen gemacht. Das war mein schönstes Kompliment, wenn nach dem Konzert jemand gekommen ist und gesagt hat, boah, sie haben mich so berührt mit ihrer Stimme. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist später, als ich mit Wolfgang dann die Singgruppen und die Weiterbildung und all das erleben durfte, auch in der Klinik, die wöchentliche Singgruppe, die Menschen zu erleben, wie wichtig das denen ist, miteinander zu singen und mit allem da sein zu dürfen, was sie im Moment ausmacht, mit allen Stimmungslagen und dieses Geschenk nicht mehr denken zu müssen, wenn man singt. Und das wollte ich noch sagen, weil du gefragt hast vorhin den Unterschied auch nochmal des heilsamen Singens zu dem sonstigen Singen ist einfach auch die Einfachheit der Texte oft und nicht nur die Einfachheit, sondern die tiefe Bedeutung, also die Texte, die wie Metaphern wirken, also so wie wir gestern gesungen haben, fest verwurzelt in der Erde. Für viele Menschen, die sind ganz irgendwo anders, die haben überhaupt keinen Halt, also ein Zuhause haben in sich und diesen Kontakt mit der Erde zu spüren, das ist ja mehr denn je ein Thema, mit unserer, nicht die Umwelt, sondern die Mitwelt, offen für die Schätze des Himmels, ja. Das ist nicht nur vom Himmel der Schatz, sondern der Himmel bin ich selbst und der Schatz liegt in mir. Und im Gleichgewicht zu sein wie ein Baum, also die Natur macht es uns vor. Es sind so viele starke Worte, die auch eine unglaublich tiefe Wirkung haben. Und ich würde sagen, wir singen sehr viele deutschsprachige Lieder. Das hat nochmal eine ganz, ganz andere Tiefe. Also je nachdem, ne? Nicht für jeden, aber für viele Menschen, wie wir es erleben, auch in der Klinik, weil es die Muttersprache ist. Und ich habe ja vorhin gesagt, von meinem Erleben in der Schwangerschaft, was ein Mensch schon aufnimmt, wenn er im Mutterleib noch ist, die Klänge und die Gefühle und die Stimmungen, ne? Die Stimme der Mutter ist top favorite für jedes Baby. Und das ist einfach dann nochmal eine Schwingung oder eine Bedeutung, die sehr viel tiefer geht als eine Fremdsprache. Auf der anderen Seite gibt's einfach aber auch Lieder, die viel peppiger sind und die im Original auch im Englisch den Klang haben, den sie brauchen, um zu wirken. Also manche Lieder, die in Englisch gesungen werden oder das Original so gedacht ist, wenn man die auf Deutsch singt, dann verlieren die ein bisschen was. Und umgedreht genauso. Ne? Dass wenn ich ein deutsches, dann hapert es manchmal vielleicht mit dem Reim oder es passt nicht auf die Melodie. Aber also der Klang und die Bedeutung der Worte sind sehr, sehr wichtig und haben auch den Vorteil, dass die Menschen nicht so lange in der linken Gehirnhälfte sind, im analytischen Bereich, um einen Text zu lernen, weil die Texte überwiegend sehr einfach sind, kann man sehr schnell wieder in den Bereich der, ja, ich bin jetzt im Augenblick und ich genieße es.
Hm. Ja. Ja. Also was ich manchmal auch für ein Bild habe, ist, dass viele Songtexte gesungene Affirmationen sind, dass ich mir eine Vision ausmale, die ich gerne hätte, auch wenn sie noch nicht ist. Ich singe sie aus der Ich-Perspektive. Und dann ist es natürlich auch die Frage, was macht das mit mir, wenn ich jetzt diesen Unterschied, diese Differenzen merke, im Moment, das, was ich singe, ist gar nicht die Realität. Was ist da so eure Erfahrung, wie Menschen auf diese positiven Texte reagieren, die gar nicht ihrer Realität gerade entsprechen?
Ja, das ist ein ganz spannendes Thema, weil ich glaube, manche, also Laien oder vielleicht auch manche Singleiter denken erstmal, es geht darum, dass man positive Affirmationen singt, dass das Ziel wäre. Aber jetzt, wenn man es aus musiktherapeutischer Sicht betrachtet, ist es eigentlich eher so, dass Menschen ganz unterschiedlich sind, auf was sie reagieren. Also Man kann jetzt nicht sagen, dieses Lied wirkt speziell für das und das, also so Rezept oder eine Apotheke, ja. Sondern es ist eher umgekehrt, dass zu schauen, was kommt in mir in Resonanz, und das kann äußerst unterschiedlich sein. Also es gibt zum Beispiel ein Lied von Iria, es gibt immer einen Weg, immer. Und da haben wir eine Patientin, die bei uns ganz oft in der Klinik war, mindestens 15 Mal mit schweren Depressionen. Allerdings geht es der immer besser, muss man sagen, über viele Jahre. Und das war ihr Lieblingslied. Also da könnten wir jetzt sagen, das ist eine Frau, die braucht es tatsächlich, wenn sie deprimiert ist, braucht sie sowas aufbauen. Es gibt immer einen Weg, das gibt ihr Hoffnung. Aber es gibt auch andere Menschen, die brauchen was völlig anderes wieder. Und es gibt auch tatsächlich auch Menschen, die sagen, so ein blöder Text, also das geht mir überhaupt nicht so. Es war ein Lied von Karl Adamek, ja, ich fühle Sinn. Das war eine Patientin, eine Lehrerin, die hat gesagt, nee, finde ich total doof, ich fühle überhaupt keinen Sinn. Und in dem Fall war es aber gut, dass sie wütend geworden ist, ja, dass sie ihren Ärger ausgedrückt hat. Und ich habe dann auch gesagt, ja, okay, ich kenn den Komponisten des Liedes, ich kann das ihm sagen und so. Und also eigentlich geht es immer darum, was kommt in mir in Resonanz. Und ich würde mal sagen, es gibt einen bestimmten Prozentsatz vielleicht von Menschen, für die diese positiven Affirmationen gut sind. Die brauchen genau das. Und es gibt andere, die brauchen was anderes. Und deswegen ist es eben auch gut, wenn man verschiedene Lieder singt und auch gar nicht nur alle positiv, sondern unterschiedliche Themen auch, also unterschiedliche. Also ich verstehe die Texte eigentlich als Metaphern, als wie fast wie Bilder, also bestimmte Botschaften, die auch sehr tief auf das Unbewusste wirken. Und es geht eigentlich mehr darum zu schauen, was kommt in mir in Resonanz. Und meistens ist es so, dass dann eben Menschen bestimmte Lieder für sich finden, die, wo sie ganz stark in Resonanz kommen. Da könnte man sagen, das ist dann tatsächlich quasi wie Medizin dann. Aber das kann man nicht sozusagen sagen, dieses Lied wirkt so und so, sondern es geht eher darum, dass jeder Einzelne für sich schaut, wo, was berührt mich besonders. Und natürlich kann das aber manchmal auch Trauer sein oder Schmerz oder so. Oder sind so Durchgangsphänomene, dass vielleicht jemand die Diskrepanz erlebt zwischen dem, wenn ich zum Beispiel singe, dich schickt der Himmel, du bist ein Geschenk. Wenn ich mich nicht so fühle, dass ich ein Geschenk bin, dann kann es sein, da wird auch mal Trauer ausgelöst. Aber es kann auch sein, dass jemand da durchgehen kann und dann doch zu einer Ebene kommt, sich mehr anzunehmen oder vor allem, was besonders stark ist, wenn jemand anders für mich das singt. Das ist überhaupt so eine Erfahrung jetzt im therapeutischen Bereich, dass viele Menschen, denen es schlecht geht, dass das denen unglaublich gut tut, wenn die für jemand anderes singen können. Also das B-Singen, dass es ihnen dann besser geht, dadurch, dass ich merke, ich kann jemand anderem etwas Gutes tun. Da kann man fast nicht verhindern, dass es einem selber dann auch etwas besser geht. Wenn ich merke, wow, das berührt diesen Menschen. Ich kann mit meinem Singen, kann ich einem anderen etwas schenken, dann geht es mir fast automatisch auch dadurch etwas besser. Und das finde ich auch so cool, muss ich sagen, an diesem heißen Singen, dass eigentlich quasi die Teilnehmer selber sich gegenseitig unterstützen und behandeln. Also die Singleiter, das mag auch gut sein, dass die da sind und das ein bisschen steuern, aber die eigentliche Wirkung erzeugen die Teilnehmer von selber, dass die sich gegenseitig unterstützen und ja, also, aber Texte, wie gesagt, ein Thema, da könnte man stundenlang drüber reden, also speziell auch, wenn man so einen hypnosystemischen Hintergrund hat, dann sind jeder Text ist eine Metapher, auch wenn ich zum Beispiel singe, fest verwurzelt in der Erde. Unsere ganze Sprache ist sozusagen durchdrungen von Metaphern und wir haben ganz viele Redewendungen, wenn man das Element Erde nimmt, zum Beispiel, es hat mich aus der Bahn geworfen, ich verliere den Boden unter den Füßen oder ich nehme einen Standpunkt ein, ich stehe zu mir, ich gehe Schritt für Schritt. Also das drückt alles aus, wie wichtig das Thema Erde ist für unser Erleben. Ja? Also entweder verlieren wir die Verbindung oder wir... Ja, wenn ich sage, ich nehme einen Standpunkt ein oder ich stehe zu mir, das heißt, ich stehe auf der Erde oder meinen Platz finden im Leben. Und das heißt, diese Texte sprechen sehr tief auch unser Unbewusstes an. Und wo dann, also ich gehe davon aus, als Erikssonscher Hypnotherapeut, dass da riesige Heilungspotenziale schlummern in unserem Unbewussten. Und es geht darum, Prozesse anzuregen, die dann Selbstheilungsvorgänge in Gang setzen können. Eben zum Beispiel, dass ich mich stärker verbinden kann mit der Erde wieder. Oder Leichtigkeit, ja, wenn ich so, also mehr das Thema Luft habe und Himmel. Manche Menschen haben ja auch zu viel Schwere damit. Oder Wasser. Wasser hat viel zu tun mit in den Fluss kommen. Auch natürlich das Tränen fließen, aber dass einfach die Dinge wieder mehr ins Fließen kommen. Oder aufgehoben sein, dann wie bei dem Lied The River is Flowing, wo der Fluss ja ins Meer zurückfließt und Mutter Erde, frage mich, dein Kind bin und bleibe ich. Das sind eigentlich alles unglaublich starke Metaphern. Aber letzten Endes geht es darum, dass jeder Einzelne spürt, welches Lied tut mir gut, was hilft mir. Und vielleicht ein Beispiel jetzt noch aus dem Therapeutischen. Wir hatten mal eine Patientin, die eine ziemlich schwierige Paarbeziehung hat. Und direkt vor ein Paargespräch stattgefunden hat, hat sie sich das Lied gewünscht, erwartungsfrei begegne ich dir. Das war für sie ganz wichtig, weil das drückt genau das aus, was sie sich erhofft, dass sie in diesem Gespräch eben, dass sie nicht sozusagen gleich zu sehr sich verliert in irgendwelchen Erwartungen, sondern erstmal sich zu begegnen, ohne Erwartung, damit überhaupt was Neues möglich werden kann. Und das war sozusagen für sie ihr therapeutisches Lied, wo sie gespürt hat, das brauche ich jetzt, damit ich angstfreier in dieses Gespräch gehen kann. Und das spüren wir sozusagen tief in uns, was wir eigentlich genau brauchen. Und ich sehe mich da eher als jemand, wieso ein Blumenstrauß hat an Liedern und es geht dann mehr darum, dass jeder für sich spürt, was ist für mich bedeutungsvoll und wertvoll.
Ja, also eine Sache würde ich an der Stelle jetzt gerne stellen, eine Frage, und zwar, ihr habt gestern, wo wir nämlich jetzt schon bei dem Thema besondere Lieder, besondere Bedeutungen der Lieder, Nebenwirkungen, die Lieder haben können, angedeutet, dass das Lied Shalom Lai Lai für euch eine besondere Bedeutung hat. Mögt ihr die Hintergrundgeschichte dazu erzählen?
Kurz fassen.
Ja, das sagen wir mal, das hat jetzt tatsächlich mit unserer Beziehung zu tun, weil dieses Lied quasi da eine wichtige Rolle gespielt hat. Das war sowohl auf der CD, die wir damals aufgenommen haben, und ohne dieses Lied hätten wir uns nie kennengelernt. Das habe ich teilweise im Nachhinein erst rekonstruiert, aber da könnten wir stundenlang drüber reden. Aber die Kurzfassung wäre die, dass ich vor, was weiß ich, wie viele Jahren habe ich in Graz bei einem Seminar dieses Lied gesungen mit einer Gruppe. Da haben wir uns noch nicht gekannt. Und direkt danach ist dann ein Mann in unseren Raum gestürmt und hat gesagt, was haben Sie da gesungen? Das kenne ich aus meiner Heimat. Und das war Dr. Yuval Lapide, ein jüdischer Religionswissenschaftler, der auch da ein Seminar gehalten hat und ein Experte für Chassidismus, die mystische Strömung im Judentum, und seine Eltern sind jüdische Schriftgelehrte. Und der wollte dann unbedingt mit mir ein Seminar machen, sozusagen. Und das haben wir dann 2 Jahre später in Stuttgart gemacht. Das war dann so eine Mischung aus chassidischen Geschichten, jüdischer Mystik, eine Schabbat-Zeremonie und eben solche Lieder.
Singen und Tanzen.
Und zu der Zeit war bei mir waren die Seminare meistens ausgebucht, aber Katharina hat dann einen Platz bekommen, weil manche haben schon geahnt, es ist nicht nur Singen, es waren dann auch sehr viele Geschichten, und da haben wir uns dann kennengelernt. Also hätte ich das Lied da nicht gesungen, hätte dieses Seminar nie stattgefunden. Und was aber auch witzig war, dann war ja diese CD-Aufnahme für das Buch Chanten, und ich hatte damals eine Sängerin, die eigentlich das hätte singen sollen, aber die ist dann kurzfristig ausgefallen wegen ihren Kindern, weil ihr Mann weg war, und dann musste ich ganz schnell jemand finden, der da einspringen kann, und Katharina war kurz davor in diesem Seminar gewesen, und ich hatte ihre Telefonnummer aber nur von meiner damaligen Freundin, weil die nämlich bei Katharina Gesangsunterricht nehmen wollte, und auf jeden Fall habe ich sie dann angerufen wegen der CD-Aufnahme, und da haben wir auch wieder dann dieses Lied Shalom Lai Lai aufgenommen, und da hat es dann bei uns auch gefunkt, dann bei diesem Lied. Also insofern, aber das, da merkt man auch, wie eben Lieder dann Bedeutung bekommen durch Erlebnisse, lebensgeschichtlich, also wie eben, also insofern hat es für uns eine ganz spezielle Bedeutung. Wobei es überhaupt ein sehr starkes Lied ist. Also da würde ich tatsächlich sagen, es hat fast schon, es ist wirklich so Kraftliedcharakter in dem Sinn. Da geht es ja um Segen, Heilung, auch in Verbindung mit dem Tanz. Und wir machen das ja auch mit Besingen dann, dass Menschen in der Mitte sitzen und schicken denen ganz viel Segensenergie. Also ein sehr, sehr starkes Lied, so was wir mit vielen Menschen erleben.
Ja, ich empfinde, die wirken tatsächlich noch sehr viel intensiver und stärker, wenn wir dieses Setting haben, dass das ein Besingen ist. Also dass man in der Mitte einen Stuhlkreis hat mit Blick nach außen, und drumherum im Kreis auch stehen die anderen besingen mit diesem Lied und dann einfach noch ein paar Gesten dazu gibt. Also in die Mitte gehen, auf die Leute zu, die Arme hochnehmen, so diese Bitte um Segen. Und wenn man aus der wieder rausgeht, nimmt man die Arme nach unten und segnet quasi auch singend die Menschen, die in der Mitte sind. Und im ersten Teil geht man einfach nur Hand in Hand im Kreis, sodass die in der Mitte sitzen, unterschiedliche Stimmen auch hören, ja, die an ihnen vorbeiziehen und einfach singen Shalom, also Frieden, Segen, auch Heilsein für dich. Ja. Und wenn man da in der Mitte sitzt, ist das ein unglaublich starkes Erleben, weil wir das so gar nicht kennen, dass wir überhaupt nichts tun müssen. Wir dürfen einfach nur da sitzen und annehmen. Das ist eine große Übung. Und diese Zuwendung und diese wirklich Herzenswärme zu spüren, da kann es einem ganz schön heiß werden, auch in der Mitte. Das ist wirklich, und wir sagen dann immer, wenn es dann zu brenzlig wird oder zu viel Liebe, dann kann man auch aus der Mitte rausgehen, wieder in den Kreis, und machen dann einen Wechsel. Ne? Und viele sagen, es ist beides schön. Es ist schön, für die Menschen zu singen. Auch teilweise, wenn die das wollen, können sie ihre Augen aufhaben. Dann kann man sich auch in die Augen gucken. Manche haben die Augen geschlossen, singen mit, singen nicht mit in der Mitte. Und jeder macht es so, wie es ihm gut tut. Und es ist ein tolles Erleben, auch die Menschen zu besingen, die in der Mitte sind. Also beides, ne? Das ist so ein ganz kraftvolles und liebevolles Miteinander. Und da wirkt das Lied noch mal intensiver. Also das ist natürlich in der Kirche, so wie wir es gestern hatten, nicht in dem Sinne möglich. Aber man spürt trotzdem die Kraft, ja, die dieses Lied und den Segen auch, den es mit sich bringt.
Nach all diesen spannenden Insights, wie man auf Neudeutsch sagen würde, aus dem Bereich der Musiktherapie, hat man sehr gut wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie gut sich Wolfgang und Katharina Bossinger gegenseitig auch ergänzen in ihrer Arbeit. Deshalb war das für mich eine ganz gute Überleitung, um das Ganze jetzt mal auf die Probe zu stellen in meinem Abschlussspiel Kaffee oder Tee, wo es eben darum geht, Entscheidungen zu treffen und sich für eine Seite zu entscheiden.
Wir testen das jetzt. Und zwar die Leute, die meinen Podcast hören und die Interviews, die ich sonst geführt habe, auch gehört haben schon, die wissen, dass am Ende es einen spielerischen Teil gibt, der nennt sich Kaffee oder Tee, wo die Person, die interviewt wird, sich zwischen zwei Extremen unterscheiden muss. Ich habe mir für heute überlegt, dass wir das ein bisschen anders machen. Ich stelle euch auch diese Entscheidungsfrage und ihr müsst euch einigen. Und mal schauen, wie gut das funktioniert. Und ich glaube, bei der ein oder anderen Frage werde ich ein bisschen improvisieren auch, weil vielleicht funktioniert es da sogar ganz gut mit den Polaritäten, dass der eine eher die Eigenschaft von euch hat und der andere die andere Eigenschaft und ihr euch gerade durch diese Gegenteile ergänzt. Und passend eigentlich zu dem Speisesaal des Hotels, wo wir hier sitzen, ihr habt die Möglichkeit nur entweder oder Kaffee oder Tee.
Kaffee.
Kaffee. Eigentlich Espresso, ne? Aber das ich nehme es jetzt mal als Kaffee.
Früh aufstehen oder lang schlafen?
Lang schlafen.
Ja,
lang. Lang.
Warm oder kalt duschen?
Warm.
Yoga oder Qigong?
Yoga.
Yoga.
Wow, das funktioniert echt super. Berge oder Meer?
Also mir gefällt beides, aber...
Mir auch.
Wenn ihr beides sagt, dann
könnt ihr beides sagen. Aber jetzt würde ich mehr sagen. Also jetzt.
Mehr.
So, genau, jetzt kommt die erste Frage. Vielleicht könnte man da das so ein bisschen sogar splitten. Die Frage lautet, Planer oder Spontaner? Gibt es einen von euch, der eher der spontane Typ ist und der andere, der eher plant? Oder wie sieht das aus? Wie verteilt sich das bei euch?
Also ich würde mal sagen, ich delegiere keinen Planung. Katharina.
Ich würde mal sagen, wir können beides. Und ich erlebe die Spontanität als ein sehr großes Geschenk, wenn die Planung stimmt. Also gerade in dem, was wir machen, ist es ganz wichtig, dass manche Dinge einfach da sind. Also wenn ich mit Leuten singe und was weiß ich, das Licht ist nicht an und es ist ein trüber Tag, dann ist das nicht so ganz toll, aber dann kann man noch spontan was machen. Also das ist nicht so das eine wichtiger als das andere, würde ich sagen.
Aber ja, meine beide Seiten. Ja. Also ich plane auch gern, aber das sind dann mehr so Projekte. Also Terminplanung mache ich überhaupt nicht gern. Da bin ich froh, dass Katharina übernimmt. Aber so irgendein Projekt zu planen, so wie das aussehen soll, das mache ich eigentlich ganz gerne. Ja. Ja.
Und spontan sind wir dauernd, wenn wir mit Menschen singen. Das ist, glaube ich, genau das, was es auch interessant macht, ne? Dass man es nicht vorhersehen kann.
Auch so, wenn wir Ausflüge machen, wenn wir leben in einer Region in Süddeutschland, wo es manchmal auch Nebel hat vom Donautal oder... Da entschließen wir uns dann manchmal schon, dass wir sagen, wir schauen mit Webcams, wo hat Sonne, weil manchmal kann es sein, 5 Kilometer weiter gibt es schon Sonne, dann fahren wir dahin und wandern.
Ja, das leitet eigentlich perfekt über zur nächsten Frage, Sommer- oder Wintermensch, beziehungsweise Menschen. Auf was würdet ihr euch einigen?
Ja, eher Sommer, aber ich würde auch Frühling liebe ich auch, Herbst. Aber eher Sommer.
Sommer ist schon so ein Ausdruck auch von Fülle und von sehr viel mehr Leichtigkeit, die möglich ist. Also das ist eigentlich auch im Winter ist ein Segen, weil dann kommt man zur Ruhe und dann sind ganz andere Qualitäten, die uns gut tun. Aber also ich habe am 18. Dezember Geburtstag, was will ich sagen? Ne? Also ich habe mir mal gewünscht, ich hätte im Sommer Geburtstag, aber wir sind halt an meinem Geburtstag auf Stricken fahren gegangen.
Für Geburtstag und Weihnachten.
Ja, das ist
nicht ganz ideal.
Also insofern ist beides schön. Also wenn man richtige Kleidung anhat und unterwegs ist, kann es im Winter auch toll sein. Also es ist eine unglaublich schöne Stimmung beides. Also die Jahreszeiten sind genial. Da bin ich sehr dankbar, dass da ein Wechsel ist.
Auch. Ja. Also ich würde euch auch zustimmen oder dir jetzt im Speziellen. Ich glaube, wenn ich Ja zum Leben sage, wenn ich das Leben annehme als solches, dann ist es auch ein Annehmen der Jahreszeiten und mit diesen zu gehen. Und dann ist mein Empfinden, kann man das wirklich auch genießen total, dass, oh, jetzt kommt der Herbst, oh, und jetzt kommt der Winter mit seiner Innenschau und zwar keine Sonne und Wärme, aber trotzdem, ja, jetzt ist genau die Zeit dafür. Und
aber das funktioniert nur, wenn du per se schon gerade im Herbst mit der Nebellache bei uns, die öfters ist, wenn du da relativ gut drauf bist, beziehungsweise wenn du verliebt bist in den Nebel. Also ich liebe Nebel, ich fotografiere gerne und ich finde das so toll, dass alles ein bisschen wie geheimnisvoll ist und du weißt, es ist da. Aber das ist so wie wenn ich nach innen schaue. Da ist auch manchmal der Nebel sehr kostbar, weil es auch Dinge verhüllt und man zur Ruhe kommt und nicht auf alles blicken muss und schauen muss. Und gleichzeitig, wenn der Nebel sich auflöst und die Sonne kommt, dieses Miteinander, ne, von Wasser und Feuer, ah, wie toll ist das? Und dann wieder Dinge zu entdecken und also man kann wirklich ein Wunder, das Wunder des Lebens, so wie du sagst, auch in jeder Jahreszeit entdecken. Und ich kann auch im Frühling oder im Winter meinen Sommer erleben, sozusagen. Also meinen persönlichen.
Ja, das ist also das Thema, die Schönheit zu sehen in jeder Jahreszeit und auch Dankbarkeit. Und das führt auch wieder zurück dann zum Singen. Dass ich auch glaube, dass da die Erfahrung von Schönheit auch eine ganz starke heilsame Kraft hat. Ja, wenn ich erlebe, ich werde Teil, so wie gestern zum Beispiel bei diesem japanischen Lied, Chikelele, wo man dann merkt, wow, alle sind begeistert, was das für ein Klangraum, was da entsteht und was das für eine Kraft hat. Und also dieses Eintauchen in diese Schönheit und das zu teilen, das hat unheimlich heilsames im Sinne auch von Sinnerfahrung, Kohärenz, also deshalb Salutogenese spielt es eine wichtige Rolle, dass ich Sinn in meinem Leben finde und Kohärenz und Schönheit. Und das macht manchmal dann das, soll man sagen, das Leidvolle tritt dann ein bisschen in den Hintergrund. Und ähnlich auch wie bei Dankbarkeit, wenn ich mehr sehe, wofür ich dankbar sein kann, dann kann ich vieles leichter bewältigen, als wie wenn ich zu sehr den Fokus habe auf dieses, was alles nicht funktioniert und Schmerzen, Leid, das gibt es natürlich alles in der Welt, aber manchmal verlieren wir aus dem Blickfeld, dass es auch unglaublich viel Schönheit ist. Oder wie ein Kind mal gesagt hat, bei der Frage, was ist das Tollste, was dir je passiert ist? Das war mit 3 oder 4 Jahren, dass ich geboren wurde. Das trifft es auf den Punkt. Gell?
Ja, mir kam jetzt zu der Thematik noch das Zitat, schön ist eigentlich alles, was wir mit Liebe betrachten. Ich weiß jetzt gar nicht, von wem es ist, aber das passt irgendwie auch.
Christian Morgenstern.
Ja.
Das war der erste Spruch auf meiner ersten Homepage.
Die nächste und drittletzte Frage. Gefühlsmensch oder Kopfmensch? Wie teilt ihr das sozusagen bei euch auf?
Also man muss jetzt prozentual...
Das war jetzt der Kopf gerade.
Glaube ich, bin ich schon mehr auch auf der Kopfseite. Also sicher auch nur Gefühlsseite, aber da würde ich so sagen, da ist Katharina eindeutig stärker. Und was auch eine große Schönheit hatte, finde ich, stärker in diesen Gefühlsraum einzutauchen. Für mich schon immer wieder auch wichtig, so intellektuell Dinge zu durchdenken und... Deswegen ist vielleicht für mich auch Musik besonders wichtig und das Singen, weil mir das immer wieder hilft, auch viel stärker in diese Gefühlsraum auch hinein mich zu begeben.
Ja, also ich würde eher sagen Gefühlsmensch, wobei das aufbaut auf auf das, was überhaupt mein Leben ausgemacht hat oder was ich alles erlebt habe. Und ja, es ist einfach diese Bedeutung, ein großes Herz zu haben und auch die Menschen einzuladen in ihr eigenes Herz, ist, glaube ich, ganz wichtig. Also die Selbstliebe und auch von anderen geliebt zu werden im Sinne von, du bist willkommen. Also das ist, glaube ich, schon so ein bisschen meins, auch die Menschen einzuladen in ihre Lebensfreude, in ihrem eigenen Tempo. So wie du vorhin gesagt hast am Anfang, ja, was ist dann, wenn ich merke, das, was ich singe, entspricht nicht dem, wie ich mich gerade fühle. Aber dann hast du gefühlt. Und dann fängst du an, nachzudenken. Und dann ist es so ein Wechselspiel und es ist gut. Es braucht beides. Ein Bewusstsein darüber und das festzustellen und auch dieses wieder reingehen ins Gefühl und auszuprobieren. Also ich glaube, wir Menschen, wir wechseln ständig vom Kopf hoffentlich auch ins Herz und wieder zurück. Und das, was uns tatsächlich gesund erhält, ist das Wechseln ins Herz. Und da ist das Singen einfach ein unglaublicher Türöffner. Und deswegen würde ich für mich sagen, ich bin auch sehr wissbegierig, aber bevor ich zu viel rede, singe ich lieber. Weil das von allein miteinander sehr viel möglich macht. Da können Worte sehr missverständlich auch sein oder unterschiedliche Assoziationen hervorrufen bei den Menschen. Wenn ich, du sagst das auch manchmal, wenn ich das Wort Hund sage, ne, die einen sagen, juhu, die anderen sagen, ja, ja. Bin ich mal gebissen worden. Und gehe ich vielleicht nicht ganz so offen auf den Hund zu. Und so ist es ja, bei jedem Menschen anders, wenn ich rede oder wobei es, ja, es ist nicht das eine besser als das andere. Ich glaube, wir brauchen beides und tatsächlich aber lebenserhaltend, gesundheitserhaltend und sinnstiftend ist mehr die Gefühlsebene.
Ja.
Zumindest ein gutes Gleichgewicht, ja, zwischen beiden. Ja. Dazu, unsere Kulturen tendieren zu stark zum Denken und Kognitiven und das Emotionale läuft manchmal Gefahr zu verkümmern auch. Ne?
Ja.
Ja, und das ist natürlich auch sehr beeindruckend und wichtig für bestimmte Menschen, ein Hintergrundwissen zu haben. Ne? Warum wirkt das Singen? Wie ist es jetzt von der Forschung her? Im Sozialbereich, im Physischen, was passieren da? Welche Vorgänge finden statt? Und das hat der Wolfgang jahrelang gemacht. Da ist er einfach total fit. Ich könnte das wahrscheinlich mittlerweile auch, weil ich das auch schon so oft gehört habe von ihm. Das heißt nicht, dass ich das unwichtig finde, sondern das ist ganz wichtig, manche Menschen mit ins Boot zu holen und eine Grundlage zu schaffen für die Möglichkeit, deinem Singen das Herz zu öffnen und auch, dass das Futter quasi für den Verstand da ist und dann auch eine Bereitschaft stattfinden kann. Also es braucht beides. Und das, was tatsächlich aber so tief wirkt und dieses Vorher-Nachher erlebbar macht, wenn ich einen Menschen sehe, wenn er reinkommt in die Singgruppe und wenn er rausgeht, dass es, da muss man eigentlich nur hinschauen und spüren. Das muss man gar nicht erklären. Das erklärt sich von selbst. Also so.
Ja, das dient halt auch dazu, dass es mehr im Bereich der Medizin akzeptiert wird. Also wenn man einfach wissenschaftliche Studien hat und Menschen hat, die viel mehr Arbeit würden. Bei singenden Krankenhäusern, den Verein, den wir gegründet haben, mindestens jetzt mal 30 bis 40 Professoren international, weltweit. Und dadurch kriegt es einfach sehr viel mehr Gewicht, als wie wenn man nur sagt, singen tut gut. Obwohl ich tatsächlich glaube, die Verbreitung in vielen Krankenhäusern, die ist wahrscheinlich gar nicht so sehr durch Forschung entstanden, das habe ich auch gemacht, sondern ich glaube vor allem dadurch, dass Patienten ihren ärztlichen Direktoren und Chefärzten einfach immer wieder gesagt haben, wie gut es ihnen tut. Also die hören nämlich schon auch hin. Also, und wir haben auch einen ärztlichen Direktor, der da war ich auf der Privatstation tätig und die Patienten haben ihm immer wieder gesagt, wie gut es ihm tut. Und jeder Arzt, der an seinem Patienten interessiert ist, der hört es einfach. Und das glaube ich, spielt schon auch eine große Rolle. Und ich würde auch mal sagen, das ist nicht sozusagen, was in Konkurrenz tritt zur Medizin, sondern sich wunderbar ergänzt. Weil, also es gibt ja Medikamente, die auch wichtig sein können. Und das Singen hilft aber, dass Menschen mehr auftauen oder dass die dann in Gesprächen sich besser mitteilen können. Und da ist jeder Therapeut glücklich, wenn ein Patient mal was erzählt. Und das ergänzt sich einfach gut. Aber Forschung ist auch wichtig, dass es überhaupt ernst genommen wird.
Ja, und ich erinnere mich an die Aussage von Wolfgang, seit du dabei bist, ist das heilsame Singen viel kuscheliger. Und das hat einfach damit zu tun, dass manche Lieder haben eine Umarmung mit drin. Und das ist natürlich immer eine Einladung für die Leute, zu sagen, wenn man eine Singgruppe macht und die kennen sich auch schon länger, kann man machen, kann man auch nicht machen. Aber das ist jetzt die Form von intensiver Berührung, aber die nur ganz kurz ist. Die andere, einfache Form ist, sich nur die Hand zu reichen und im Kreis dazustehen. Und auch das ist eine Behandlung, weil ich reiche jemanden die Hand und ich habe Vertrauen. Und das wird belohnt durch Vertrauen. Und das ist eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Also dieses Berührtwerden, nicht nur so durch die Stimmung, durch das Anschauen, sondern auch tatsächlich an der Hand gehalten zu werden.
Ja.
Also Körperkontakt im besten Sinne.
Genau, jetzt kämen zwei akustische Fragen. Ich werde sie mal ein bisschen, total spontan übrigens, umdichten. Und zwar die erste Frage jetzt von den beiden Abschlussfragen. Singen oder besingen lassen? Wenn ihr euch entscheiden müsstet.
Also jetzt so mit meiner Müdigkeit heute Morgen würde ich mich eher gern besingen lassen. Achso, wir müssen uns aber einigen.
Genau, wir sind ja. Lust. Aber ich glaube, die Frage ist auch eher global gedacht. Ja, also auf die Stücken heute Morgen.
Wobei das ja, man könnte ja sagen, wenn man zusammen singt, indirekt wird man immer auch besungen.
So würde ich das ja machen.
Also das ist, im Grunde ist das ja ein Ritual, das Besingen, wenn ich in der Mitte bin und aber bei jeder Begegnung schon findet ein Besingen statt. Und im Grunde, wenn man so absichtslos singt zu zweit, dann wird man eigentlich auch durch den anderen. Also die Trennung ist vielleicht ein bisschen fast künstlich, weil ja selbst wenn ich allein singe, kann ich auch sagen, ich besinge mich, weil alles schwingt in mir mit.
Also ja, aber wenn du jetzt in der Rolle desjenigen bist, der besungen wird, dann ist es ja meist so, dass du nicht noch andere besingst. Also, dass du wirklich im Annehmen bist. Ne?
So. Ja, das könnte man vergleichen mit Massage.
Ich glaube, so meinst du das, oder?
Ja. Also wir haben ja zum Beispiel auch Massagelieder und da ist es eindeutig
die Stirn.
Ich bin tatsächlich gerade ein bisschen überfordert gewesen, weil ich Wolfgang zugehört habe und deinen Einspruch kognitiv nicht verarbeiten konnte. Da war der Gefühlsmensch wahrscheinlich gerade größer als der Kopfmensch in mir drin.
Aber wir können uns auf Singen einigen oder besingen. Ich bin flexibel, sowohl als auch.
Ich finde Singen.
Aber ich wollte es bloß gerade noch vergleichen. Bei einem Massagelied, da finde ich für mich die Wirkung viel intensiver, wenn ich eher nicht mitsinge und auch nicht, man kann es ja auch so machen, dass man quasi in Reihen steht und hat vor sich jemand, den man massiert und wird. Aber schöner ist es eigentlich nur zu empfangen. Oder intensiver, würde ich mal sagen. Und das, insofern ist das Besingen, wo ich eher empfange, finde ich intensiver, als wie wenn ich gleichzeitig noch aktiv bin. Von meinem Erleben heute, ja.
Und die Abschlussfrage vom spielerischen Teil werde ich jetzt nicht als Entscheidungsfrage formulieren, sondern als Frage, was ist von jedem von euch jeweils das absolute Lieblingsmusikinstrument? Wo ihr sagt, oh, das finde ich mystisch, magisch, das hat so eine Wirkung auf mich.
Also jetzt würde ich wieder sagen, Gitarre. Ich bin verliebt in meine Gitarre, die habe ich noch gar nicht so lang. Neben meiner Frau. Aber als Musiktherapeut spielt man natürlich mit allen Instrumenten. Also was ich zum Beispiel auch ganz toll finde, sind arabische Lauten. Da hatte ich mal eine. Aber jetzt, und beim Klavier habe ich auch eine Zeit lang, bin ich auch voll abgefahren, aber jetzt, Gitarre begleitet mich durch mein ganzes Leben und jetzt aktuell bin ich auch wieder, da hilft mir einfach Klangräume zu schaffen, die ja auch durchaus mystisch auch, also ich liebe so relativ abgefahrene Harmonien, die, also nicht die konventionellen Lagerfeuerakkorde, sondern so, was weiß ich, so Moll, Add9, mit Leerseiten, die mitschwingen, also so schwebende Klänge. Das kann man fast nur auf der Gitarre machen. So
Universum-Gitarre. Okay. Er liebt, ja. Bei mir ist, würde ich sagen, an erster Stelle eigentlich die Stimme.
Das ist ein Instrument. Auch,
ja, das ist das, was immer zur Verfügung steht und was sehr viele Facetten in sich trägt. Auch ein Ausdruck einfach meiner selbst und der Möglichkeit, miteinander zu klingen, wo man nichts lernen muss letztendlich. Klar, es schadet nicht. Also wenn man einen guten Gesangslehrerin hat oder Lehrer, schadet es nicht. Und dann das Klavier. Ich habe einfach mit 7 Jahren schon Klavier und Kinderchor in der Musikschule machen dürfen. Und das hat mich schon geprägt. Also Klavier spielen, ohne auf die Finger gucken zu müssen. Und einfach diesen Klang liebe ich. Und so entstehen auch viele Lieder am Klavier, wenn ich singe. Oder Wolfgang spielt Gitarre und ich singe. Also Gitarre finde ich auch sehr, sehr schön. Ich habe ein paar Griffe auch drauf. Aber am Anfang, wo wir die Singgruppe hatten, haben wir auch zusammen Gitarre gespielt. Dann habe ich sehr schnell gemerkt, er kann eigentlich sehr viel besser spielen. Und wenn man zu zweit ist, ist es auch günstig, wenn ich welche so Bewegungen zeige und so. Und dann stand die Gitarre wieder. Und irgendwann ist erst das Klavier dazugekommen. Das ist noch gar nicht so lang, dass Wolfgang Gitarre spielt und ich Klavier. Manchmal stehe ich auch auf, weil am Klavier ist man schon sehr gebunden. Also er kann mit der Gitarre auch rumlaufen an so einem Abend, ne? Oder in der Singgruppe, aber am Klavier bist du immer, ich habe dann manchmal in der Singgruppe das Klavier in die Mitte geschoben, ne? Das ist dann auch ganz nett, aber ich mag sehr gerne Bewegungen, deswegen definitiv das Instrument ist Stimme, weil da kann ich rumhupfen, da kann ich mich bewegen, alles was ich will. Und für die Gruppe ist es aber toll, wenn einfach ein Harmonieinstrument dabei ist. Das muss man schon sagen. Und Trommel finde ich genial.
Ja.
Also Stimme, Klavier und Trommel, das wären so. Aber du wolltest nur eins. Du wolltest
eins
nur eins.
Person.
Dann ist es die Stimme.
Ja. Ja, ich kann euch eine Kleinigkeit noch verraten. Wir haben uns jetzt so hier verloren. Wir wollten eigentlich nur eine halbe Stunde etwa reden, aber man lässt sich ja so leiten, auch von dem Fluss, wo man drin ist. Wir haben die Stunde schon überschritten. Die Abschlussfrage oder die Chance, die ihr jetzt bekommt, ist noch von euren Webpräsenzen zu erzählen, wo man euch findet. Zum Beispiel habt ihr ja auch einen YouTube-Kanal mit verschiedenen Kanalmitgliedschaften und ihr sprecht ja nicht nur die Leute an, die selbst singen wollen, sondern auch die, die Singleiter werden wollen.
Ich wollte vorher noch mal was sagen, weil am Anfang sind wir ja so vorgestellt worden, fast als Erfinder des heilsamen Singens. Das wollte ich einfach noch mal richtigstellen, dass der Begriff heilsame Singen geht zurück auf Dr. Karl Adamek, der den als erstes geprägt hat. Und das heilsame Singen, würde ich sagen, von vielen Menschen mit entstanden. Was wir, glaube ich, gemacht haben, ist einfach eine ganz eigene Methode zu entwickeln, die in einer bestimmten Art und Weise vielleicht auch einzigartig ist und sehr fundiert. Aber ich wollte einfach nochmal klarstellen, dass wir jetzt nicht die Begründer.
Der Begriff ist eigentlich von
Karl Adamek. Das heilsame Singens sind uns. Ja, und wir haben eine Website, www.healingsongs.de. Da findet man eigentlich alles dazu. Dann haben wir einen YouTube-Kanal. Dann haben wir ein Liedarchiv, was auch ganz wichtig ist, wo man hunderte von Liedern findet, alphabetisch oder nach Kriterien. Das kann man direkt anklicken und kommt dann auf YouTube. Also wenn man zum Beispiel afrikanische Lieder sucht oder Native American oder Mantras, und kann man einfach direkt dann...
Das ist auf unserer Homepage. Ja. Genau, Homepage, da geht es um Heiter YouTube und da findet man das Liedarchiv und auch die Möglichkeit, sich zu informieren über eine Kanalmitgliedschaft, die pro Monat, je nachdem, in welchem Bereich man sich da festlegen möchte und jederzeit auch wieder abmelden oder upgraden, sind bestimmte Inhalte. Und das ist ganz gut auf der Homepage zu finden, was in welcher Mitgliedschaftsstufe dazugehört.
Also auch Meditation oder
Tutorials,
aber Gitarrenkurse, alles was mit heißerem Sinne zu tun hat.
Und den Kanal zu abonnieren ist natürlich kostenlos, ne?
Genau, also kann man, glaube ich, nur empfehlen. Also die Webadresse für die Leute, für die das jetzt zu schnell geht, die werde ich auf jeden Fall in die Shownotes des Podcasts packen, dass man die problemlos anklicken kann, dass man sie nicht unbedingt auswendig wissen muss, wobei ich glaube, so schwer ist auch gar nicht zu merken, healingsongs.com oder .de?
De.
Und ansonsten halt auch Weiterbildungen und Seminare kann man auch finden und mit unserer Weiterbildung, da kann wirklich auch jeder teilnehmen, der möchte, dann haben wir auch Leute, die machen das quasi als inoffizielle Singkur. Wir haben sogar manche, die Wiederholungstäter, wie zum Beispiel aktuell jetzt zwei Schwestern, die das zum dritten Mal jetzt schon machen wollen, einfach weil es ihnen so gut tut auch. Also man muss nicht Singleiter werden, das ist nur die eigentliche Idee dabei, aber es hat einen hohen Wellness-Charakter
auch. Und es gibt auch keine irgendwelche Grundvoraussetzungen, die man mitbringen muss. Also man muss weder ein Instrument können, noch das Gefühl haben, ich bin eine super Sängerin oder Sänger, sondern wirklich nur Neugierde und sich interessieren und gerne einfach singen oder mehr singen erleben. Auf eine wirklich sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise. Also sehr viel Praxis in unserer Weiterbildung. Sehr viel miteinander singen einfach. Und natürlich auch die entsprechend wichtigen theoretischen Inputs.
Ich danke euch von Herzen wirklich für dieses ausführliche Interview, für diesen Tiefgang, den wir hatten. Es hatte ja diese Komponente, zum einen die Theorie hinter der Musik, die Erfahrungen, eure total persönliche Komponente. Also ich glaube, wir haben euch sehr, sehr persönlich auch kennenlernen dürfen jetzt in diesem Gespräch. Und wie gesagt, auch danke, dass ihr überhaupt mir die Möglichkeit gegeben habt, euch zu befragen an diesem wunderschönen Morgen.
Und wir danken dir, Dominik, für dein Interesse und das weiterzugeben einfach an die Menschen, was du persönlich als ein Geschenk betrachtest.
Ja. Also ich glaube, da kann man jetzt abschließend vielleicht noch sagen an alle, die jetzt das heilsame Singen noch nicht kannten und jetzt hellhörig im wahrsten Sinne des Wortes geworden sind und vielleicht erstmal klein anfangen möchten. Man kann ja auch einfach googeln in seiner Stadt oder für seine Stadt Singgruppen, weil da gibt es mittlerweile auch ganz viele und das...
Das findet man übrigens auch auf unserer Homepage. Das ist auch links, eine ganz wichtige Seite.
Bei
links, wie rechts.
Singleiter, oh ja. Genau.
Da ist nach Postleitzahlen geordnet.
Super.
Je nachdem, das sind alles Absolventen von uns, die Weiterbildung gemacht haben, gesagt haben, wir möchten eine Singgruppe starten und auch Singgruppen an sich bei Städten nochmal extra aufgeführt.
Perfekt.
Ja. So dass einfach man vor Ort, wie du gesagt hast, mal schauen kann, was ist da, das probiere ich mal aus. Vielen Dank.
Vielen Dank euch.
Jetzt zum Abschluss habe ich noch ein paar Empfehlungen. Zunächst mal ist es so, dass ich auf meinem Blog einen Beitrag geschrieben habe über die schönsten spirituellen Lieder. Eine subjektive Einschätzung, aber in dieser Liste finden sich auf jeden Fall auch die Bossingers wieder. Und ein großer Thementeil heute war ja auch Gesundheit. Und da habe ich noch eine Empfehlung, nämlich in Podcast Episode Nummer 34. Da geht es um die gesundheitliche Wirkung, die Naturgeräusche auf uns haben. Also auch eine absolute Podcast-Episoden-Empfehlung von mir. In der nächsten Episode, das ist dann Nummer 50, das ist mein kleines Jubiläum. Da habe ich mir was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar habe ich mir selber die Abschlussfragen aus dem Kaffee- oder Teespiel selbst gestellt und logischerweise auch beantwortet. Das ist ganz lustig geworden und genau, das ist das, was es dann in der 50. Episode zu hören gibt. Und damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge von Wege in deine Mitte, der Work-Life-Balance-Podcast angelangt. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile diesen Podcast gerne mit Menschen, die daraus auch etwas für sich mitnehmen können. Abonniere den Podcast, um immer auf dem Laufenden zu bleiben und keine weitere Folge zu verpassen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du entspannende Klänge wie Meditationsmusik und Naturgeräusche, die ich auf meiner Webseite auch verkaufe. Schau gerne mal vorbei.
www.worklifebalancecoach.com